Also gerade bei den Teacup-Hunden oft auch diese Angst, ne, dass man sagt, ich kann ja nicht in eine Sozialisationsstunde gehen, wenn dem was passiert. Und wo dann auch oft die Züchter oder Vermehrer von vornherein sagen, ja, nee, das darf man nicht in Gruppenstunden, viel zu gefährlich, weil die Fontanelle ist ja offen und wenn dem jemand im Spiel auf den Kopf tritt und so, ne, und dann gehen die Leute von vornherein gar nicht in Sozialisationsstunden, was sich natürlich auswirkt auf das spätere Verhalten, was Ängste schürt. Was aber auch bei den Menschen selbst Ängste schürt, die sich dann wiederum auch auf den Hund übertragen, dann sind wir in so einem Teufelskreis drinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin so froh, dass ich gar nicht alleine hier bin, weil Mariana ist bei mir. Ich bin einfach total froh, dass du dir die Zeit nimmst und ja, wir hier zusammenkommen. Wir haben uns bisher ja immer nur so auf Insta mal kurz geschlossen und ja, ich freue mich einfach riesig, dass du hier bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, danke Janie für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir uns heute hier hören und sehen. Mhm. Und und auch über so ein wichtiges Thema in deinem Podcast sprechen können. Mein Name ist Dr. Mariana Peer. Ich bin Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen. Das bedeutet Amtstierärztin. Und ich bin Fachtierärztin für Tierschutz. Ich war nicht immer Amtstierärztin. Ich habe davor eine ganz normale Ausbildung auch gemacht in der Pferdeklinik, wo ich auch meine Doktorarbeit geschrieben habe. Ich habe danach in Praxen gearbeitet, wo ich auch ein bisschen Kleintier mitgemacht habe. Ich habe eine chiropraktische Zusatzausbildung für Hunde und Pferde, bin aber jetzt schon seit über 10 Jahren Amtstierärztin. Und nachdem ich das 9 Jahre gemacht habe, bin ich jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren bei der Stabsstelle der Landestierschutzbeauftragten in Baden-Württemberg. Mhm. Und ja, habe das Glück, für unsere Landestierschutzbeauftragte, die Dr. Julia Stubenbart, arbeiten zu dürfen.
Das ist echt super cool. Ihr habt ja auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Kanal. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das heißt, wenn du dich da mehr informieren möchtest, dann findest du die Links in den Shownotes und natürlich auch bei mir auf dem Blog. Ja. Also ihr macht da echt ganz, ganz tolle Arbeit und so bin ich ja quasi auch über dich gestolpert, weil ich da auf Instagram die Beiträge gesehen habe und ja, das Thema Qualzucht einfach super, super wichtig meines Erachtens. Lass uns doch einfach mal direkt damit starten, wie man Qualzuchten überhaupt definiert.
Ja, also danke auf jeden Fall erstmal für das Lob. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man tierärztlich eben so eine Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Da können wir aber auch nachher nochmal drüber reden. Genau, wir haben uns stark mit Qualzucht beschäftigt jetzt, das letzte Jahr, aber mittlerweile schon über ein Jahr, weil das einfach auch gerade ein Thema ist, was immer wichtiger wird. Qualzucht kann man einmal in kurz übersetzen als im Grunde zuchtbedingte Defekte bei Tieren, die zu Schmerzen, Leiden oder Schäden führen. Das betrifft nicht nur Hunde, nicht nur Katzen, sondern es betrifft wirklich alle Tiere, bei denen eben Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch so verändert wurden, dass den Tieren dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. Das Wort Qualzucht gibt's aber so eigentlich gar nicht im Gesetz, ja. Es gibt den Paragraphen 11b, das ist umgangssprachlich der Qualzuchtparagraph und da geht's vor allem um das sogenannte Qualzuchtverbot. Das heißt, die Tiere, bei denen eben diese Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch so verändert wurden, dass ihnen dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen, wenn man aus züchterischer Erkenntnis jetzt erwarten würde, dass deren Nachkommen die gleichen Defekte haben, ja, dann darf man mit den Tieren nicht züchten. Und das besagt dieser Paragraph. Mhm. Und mit verändert ist eben gemeint, also wenn wir jetzt ein klassisches Beispiel haben, zum Beispiel jetzt zu Knickohren von einer Faltohrkatze, ne, das ist jetzt ein Körperteil, das wurde züchterisch so umgestaltet, dass es für den artgemäßen Gebrauch, jetzt zum Beispiel für die Kommunikation nicht mehr gut brauchbar ist für das Tier, dann überlegen wir uns, aha, entstehen dem Tier dadurch Leiden? Ja, weil es kann nicht mehr artgemäß kommunizieren, dadurch ist es im Sozialverhalten eingeschränkt. Und wenn man jetzt erwarten würde, dass die Kitten das denselben Defekt haben, Knickohren, dann dürfte man mit den Tieren nicht züchten. So würde man das dann eben durchspielen einmal. Und mit Veränderung, da sind eben verschiedene Sachen gemeint. Ne? Man kann einen Körperteil umgestalten. Das wäre jetzt zum Beispiel bei den Knickohren der Fall. Man kann einen Körperteil aber auch untauglich machen, dass es zum Beispiel einfach nicht mehr so funktioniert, wie es ursprünglich mal gedacht war. Wenn man zum Beispiel einen Kiefer von dem Tier züchterisch so umändert, weil der Schädel auf so eine Art eben komprimiert ist, dass der Biss nicht mehr funktioniert, dass man Welpen nicht mehr abnabeln kann, ja, dann ist das Körperteil untauglich. Und dann gibt es auch Körperteile, die so verändert sind, dass die quasi fehlen. Ja. Und mit fehlen, da kann ich ganz klassisch sagen, das ist zum Beispiel fehlendes Haarkleid, also die typischen Nackttiere, Nacktkatzen, Nackthunde. Ne? Das ist eben auch ein Körperteil, was fehlt und dementsprechend auch verändert wurde. Und auch da kann es für den artgemäßen Gebrauch nicht mehr so eingesetzt werden, dass es natürlich ist und dem Tier entstehen dadurch auch eben Leiden.
Ja. Noch ganz kurz, weil du gesagt hast, mit dem Abnabeln, da könnte ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht nicht gerade jeder vorstellen kann. Du meinst, wenn der Kiefer so verändert ist, dass quasi die Mutterhündin nach der Geburt gar nicht mehr die Nabelschnur durchbeißen kann, weil sie ihren Kiefer quasi gar nicht richtig benutzen kann, gell?
Ja, genau. Also da kann man natürlich noch ins Detail gehen. Wenn Hunde oder Hündinnen gebären, dann ist es ja so, dass die Nabelschnur von der Hündin so abgeknabbert wird, ganz, ganz vorsichtig. Die können normalerweise vorne mit ihren Schneidezähnen, mit der Spitze sehr präzise so eine Nabelschnur durchbeißen. Und wenn der Kiefer aber so krumm und schief eben aufeinander trifft, dass da gar kein richtiger Schluss mehr möglich ist, dann kann es eben zum einen nicht richtig, also funktioniert die Abnabelung nicht richtig und es kann eben auch zu Unfällen kommen, dass beispielsweise die Bauchdecke von zu Welpen eröffnet wird und es dann eben tödlich endet. Insofern ist die natürliche Funktion dieses Körperteils nicht mehr gegeben, weil es so umgestaltet wurde.
Das, absolut logisch.
Genau.
Und fehlende Körperteile wäre dann...
Also ganz klassisch eben das Fell, aber es gibt natürlich auch fehlende Ruten, ja, also Rute, ganz, ganz wichtig bei Tieren. Also es gibt manche Hunde, bei denen ist sie wirklich völlig weggezüchtet, da siehst du äußerlich gar nichts mehr. Es gibt aber auch Tiere, bei denen sind die eben umgestaltet in Form von Korkenzieherruten oder eben so Krüppelruten. Da sind die eben ganz, ganz kurz. Auch da ist der artgemäße Gebrauch fragwürdig, weil Hunde eben, das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, brauchen eben ihren Körper für die Körpersprache und für die Kommunikation. Ne? Bei denen funktioniert eben viel mehr über Körpersprache als bei uns Menschen, die wir ja ganz viel die Sprache benutzen, aber eben Ohren, Kopf, Körperhaltung, Rute, also Schwanz, sind ganz, ganz wichtige Körperteile zum Kommunizieren auf allen möglichen Ebenen. Und wenn die Rute eben verkrüppelt oder missgebildet ist und diese Bewegungen nicht mehr ausführen kann, dann ist natürlich auch die Hundesprache eingeschränkt. Ja. Das wäre zum Beispiel noch ein Beispiel von fehlend. Ja.
Bei den Schmerzen, also ich denke mal so bei den Definitionen, wenn ich so Gesetzestexte lese, habe ich immer so direkt im Kopf, dass man die Definition da ja wahrscheinlich doch so ein bisschen auch ziehen kann wie Kaugummi, weil es ja doch auch darauf ankommt, wer das bewertet, oder? Gerade wenn wir jetzt von Schmerzen sprechen, du hast jetzt von Körpersprache gesprochen. Und ich denke gerade im tierärztlichen Bereich, wir kennen das alle mit, ja, aber der frisst ja noch. Und ein Hund, der definitiv unter Schmerzen leidet, weil die Zähne so kaputt und entzündet und vereitert sind, dass man quasi gar nicht darüber reden muss, ob er Schmerzen hat oder nicht. Aber so dieses, ich habe jetzt überhaupt nicht bemerkt, dass er irgendwie verändert ist im Verhalten. Er frisst ja noch ganz normal und deshalb hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass er Schmerzen hat. Also da finde ich immer ganz wichtig. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch sein Tier liebt und ihm Gutes möchte. Aber gerade bei Schmerzen und auch wenn die chronisch sind oder so langsam auftreten, das geht oft unter. Das sind ja dann oft so diffizile Körpersprache, wo man sagt, das kann man durchaus mal übersehen. Jetzt anders als, keine Ahnung, er hat sich einen Rücken verknackst oder er läuft auf einmal dreibeinig oder so. Das ist extrem offensichtlich, ne? Aber sowas wie, oh ja, nach dem Aufstehen hat man so das Gefühl, er streckt sich mehr und braucht einen Moment und dann läuft er aber normal und er spielt auch Ball. Und dann übersieht man so chronischen Schmerz ja durchaus mal.
Ja, absolut. Also Schmerz ist ein riesengroßes Thema, was auch eben gerade für uns Amtsärztinnen ganz wichtig ist. Also Schmerz ist ja eine Sache, die wir in Tierschutzfällen unter Umständen attestieren müssen. Und weil man Schmerz jetzt nicht mit einem Gerät messen kann und sich da hinstellen kann und sagen kann, okay, das Tier hat jetzt Fieber, das Tier hat jetzt die und die Herzfrequenz, das geht mit Schmerz nicht, ja. Schmerz ist eine Sinneswahrnehmung. Und dafür müsste man theoretisch das Tier befragen, so wie man einen Menschen befragt. Wo tut's weh und wie stark tut's weh? Und das kann man Tiere ja nicht fragen. Deswegen ist es zum einen, um eben rauszufinden, ob ein Tier Schmerzen hat, ganz, ganz wichtig, dass man die Biologie und das Verhalten der Tiere ganz gut kennt. Ein Hund äußert Schmerz anders als ein Rind, anders als eine Katze, anders als ein Goldfisch. Und trotzdem können alle Tiere Schmerzen haben. Bei Fischen übrigens gab es lange Zeit Diskussionen darüber, ob die Schmerzen empfinden, ja oder nein. Aber genau, es gibt eben unterschiedliche Methoden. Also es gibt anerkannte Methoden, wie zum Beispiel das sogenannte Schmerzgesicht. Das ist eine Skala, die nutzen wir Amtstierärztinnen eben auch bei unserer alltäglichen Arbeit, um gewisse Schmerzgradienten einzuschätzen. Ja, das gibt's fürs Pferd, das gibt's für Versuchsmäuse, das gibt's aber auch für Ferkel, das gibt's für alle möglichen Tierarten. Das ist eine Skala, wo du quasi anhand von unterschiedlichen mimischen Körperteilen am Schädel einschätzen kannst, wie hoch der Schmerz ist oder ob überhaupt welcher da ist. Also wie ist die Ohrenhaltung, wie ist die Augenhaltung, wie wird der Mundwinkel unter Umständen zusammengepresst, der Unterkiefer, wie wird die Nase gehalten, wie sehen die Nasenlöcher aus und wie sind zum Beispiel auch die Tasthaare, in welche Richtung sind die gerichtet. Daran kann man dann relativ objektiv sagen, okay, die und die und die Punkte und am Schluss haben wir eine Summe und anhand dieser Zahl kann man objektiv dann eben das Schmerzgesicht einstufen und einem Schmerzgradienten zuordnen. Und dann gibt's natürlich auch Dinge, die lernen eben auch wir jetzt in unserer spezielleren Ausbildung nochmal, um Schmerz zu attestieren, wie äußert welches Tier Schmerz. Also wir haben natürlich dann Tiere, die äußern das relativ deutlich, indem die das zeigen. Ja, wenn ein Hund jetzt Schmerz an irgendeiner Pfote hat, dann kommt er unter Umständen auf drei Beinen daher. Hunde machen auch Lautäußerungen, ne, und zeigen das unter Umständen deutlich. Dann gibt's aber auch Tiere, die leiden stumm oder eben die halten den Schmerz auch stumm aus, wie zum Beispiel jetzt Kaninchen, ganz klassisch, weil zu denen ihrer Biologie gehört halt, dass wenn die das in der Natur zeigen würden, dass die dann unter Umständen schnelle Beute für irgendjemanden wären. Ja. Dann gibt's aber auch Großtiere, wie zum Beispiel Rinder, die das nicht so deutlich zeigen. Da muss man dann halt genau wissen, nach was man geht. Und da gibt's eben noch andere Anzeichen, wie zum Beispiel eben Herzfrequenz, Atmung, auch eben der Blick von Tieren, dann die Körperhaltung und die kann auch wieder bei allen möglichen Tieren unterschiedlich sein. Die Ohrenhaltung, Meideverhalten, ne, dafür muss man erstmal wissen, wie verhalten sich Tiere natürlich. Aha, da sondert sich jetzt einer von der Herde ab, der frisst nicht mehr, ne, was kann das bedeuten? Man muss einfach die Tiere gut kennen, dass man dann auch eben Schmerz attestieren kann. Und klar, und wenn natürlich um wieder zur Qualzucht zurückzukommen oder zur Defektzucht. Wenn wir Tiere eben züchterisch so verändern, dass ihnen eben in ihrem eigenen Körper durch die Art, wie sie eben dann am Ende umgestaltet wurden, Schmerzen entstehen, dann spricht man eben von Qualzucht. Und die Klassiker von chronischen Schmerzen, das sind eigentlich die Tiere, die von Anfang an von Leiden betroffen sind, wie zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Scottish Fold-Katze hast oder ein Cavalier King Charles Spaniel, ne, das sind die Tiere, bei denen eben relativ früh schon Symptome auftreten oder eben körperliche Schäden auftreten, die dann zu Symptomen führen, die man vielleicht erstmal gar nicht so zuordnen kann, die die Tiere auch ein bisschen gedämpft möglicherweise erscheinen lassen, wo man zum einen eben wissen muss, wie wird es denn unter Umständen schmerzfrei aussehen. Also man kann natürlich auch immer mal Versuche machen und sagen, okay, das ist auch eine anerkannte Methode, dass man ein Schmerzmittel gibt und schaut, ob sich das Verhalten dann ändert. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch um diese Defekte wissen. Ne? Also beim Cavalier King Charles Spaniel hat man halt oft diese sogenannte Chiari-like Malformation, die das Kleinhirn normal wachsen lässt, aber durch die Rückzüchtung oder durch diese Züchtung der Kopfkapsel auf ein immer kleineres Kindchenschema passt dieses Hirn einfach nicht mehr gut in diese knöcherne Begrenzung und drückt sich eben oft zu diesem Rückenmarkskanalloch raus, was dann eben extreme migräneartige Kopfschmerzen für das Tier bedeutet, die man so vielleicht erstmal gar nicht zuordnen kann.
Ja, und da wären wir wieder beim Thema der Kommunikationsbarriere, dass ein Hund einem das nicht einfach so sagen kann. Und dann war der schon immer so ruhig. Ne? Der war einfach schon immer so.
Ja, die wirken gedämpft. Und dann gibt's aber auch welche, bei denen das sich ganz anders äußert. Also wir haben ja zum Beispiel auch einen Trend, dass sehr viele Kleinsthunde mittlerweile beliebt werden und so Miniaturhunde oder die nennen sich auch Teetassenhunde oder Teacup Dogs, die sind eben sehr, sehr klein. Und bei denen kommt eben auch oft diese Missbildung vor, dass das Kleine nicht mehr ganz in diese knöcherne Schädelkapsel passt und dann eben zu dem knöchernen Rückenmarkskanalloch eben rausgedrückt werden und die dann eben die ähnlichen Schmerzen haben. Bei vielen von denen äußert sich das dann aber auch darin, dass die ein bisschen aggressiver werden und so auf die Art, fass mich nicht an, ich habe Schmerzen. Genau, und Schmerz macht eben zum einen, Kopfschmerz kann gedämpft machen, Kopfschmerz kann aber auch, oder eben andere Schmerzen in dem Bereich können auch einfach aggressiv machen und dass man den Bereich schützt und dann werden so kleine Hunde, die man auch ganz gern mal am Köpfchen anfasst, weil die Leute haben auch einfach viel weniger Berührungsängste vor kleinen Hunden, fassen da eher mal hin und dann schützen die sich natürlich und den Bereich, der ihnen wehtut und dann werden die eben auch oft missverstanden oder falsch gelesen.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Und dann hat man ja gerade bei den Hunden, die züchterisch auch, wir haben es jetzt vom Gesicht gehabt, so verändert sind, ja auch wirklich Probleme in der innerartlichen Kommunikation. Na, das merkt man ja immer wieder. Ich finde, da ist so ein Beispiel ganz klassisch, Mops und Co., alle mit den ganz platten Nasen, die so röcheln, wo Hunde, die einfach auf solche Hunde nicht sozialisiert wurden, durchaus auch Ängste zeigen. Ne, und Unsicherheiten zeigen, was ist das für ein Geräusch, was da von dir kommt, knurrst du mich jetzt an, was ist das? Und wo auch einfach die Kommunikationsbarriere ganz riesig ist.
Ja, total. Also ich höre das jetzt auch immer häufiger und es ist auch immer eine Frage, die ich den Besitzern und Besitzerinnen stelle von solchen Hunden, also diejenigen, die eben mit uns auch zusammenarbeiten für Aufklärungszwecke. Habt ihr das eigentlich auch, dass wenn ihr auf der Hundewiese seid, dass ihr so ein bisschen das Gefühl habt, euer Hund findet weniger Anschluss? Und da habe ich jetzt mittlerweile echt einige Erfahrungsberichte gehört. Aber das würde ich dich auch nochmal fragen. Also du bist da ja an der Quelle. Ja, wie gesagt, wir haben auch eben probiert, so ein bisschen drüber aufzuklären, dass klassisches Leiden, was komplett abgekoppelt von Schmerz ist, das ist ja eben diese Verunmöglichung von sozialem, natürlichem Kontakt, ja. Also das klassisch Kind kommt zum Spielplatz und keiner will mit ihm spielen, ja. Also man leidet ja darunter. Und das wurde bis jetzt noch nie so gesehen. Aber was sind denn da deine Erfahrungen so im Verhaltensbereich?
Absolut, kann ich nur extrem bestätigen, dass es wirklich viele Aggressionsprobleme gibt und ja, es kommen verschiedene Sachen dazu. Also gerade bei den Teacup-Hunden oft auch diese Angst, ne, dass man sagt, ich kann ja nicht in eine Sozialisationsstunde gehen, wenn dem was passiert und wo dann auch oft die Züchter oder Vermehrer von vornherein sagen, ja, nee, das darf man nicht in Gruppenstunden, viel zu gefährlich, weil die Fontanelle ist ja offen und wenn dem jemand im Spiel auf den Kopf tritt und so, ne, und dann gehen die Leute von vornherein gar nicht in Sozialisationsstunden, was sich natürlich auswirkt auf das spätere Verhalten, was Ängste schürt, was aber auch bei den Menschen selbst Ängste schürt, die sich dann wiederum auch auf den Hund übertragen, dann sind wir in so einem Teufelskreis drinnen. Und was auf der anderen Seite natürlich auch dazu führt, dass andere Hunde gar nicht gelernt haben, mit ganz kleinen Hunden auch gut umzugehen. Oder eben auch zu sagen, hey, okay, der Mopskumpel, der röchelt halt immer so, das kann ich ignorieren. Ne? Und eben auch diese Sprachbarriere, dass in der Mimik ganz viel fehlt, da braucht es schlichtweg Sozialisation. Und natürlich nicht in eine Freilauf, weiß ich nicht, 12 Hunde, Gruppenstunde auf dem Hundeplatz und dass sich dann Sozialisations- oder Welpenspiel nennt. Da bin ich absolut kein Fan davon, sondern von geführten Stunden, dass man eben, ich habe das immer so gemacht, dass ich gesagt habe, die zwei, die passen super zusammen, geht ihr mal da ins Eck. Und dann habe ich die erstmal an der Leine, so eine 3-5 Meter Leine, kontakten lassen, eben auch mit dem kleinen Hund auf dem Schoß der Besitzer, beziehungsweise hatte ich da dann auch so kleine, ich habe immer Elefantenhöckerchen gesagt, wo dann die Hunde immer drauf hüpfen konnten, um sich auch im ersten Moment ein bisschen größer machen zu können oder auch drunter verstecken zu können, dass auch die anderen lernen, okay, nee, dann darf ich nicht hinterher, ne, wenn der sich umdreht und geht. Und da muss man einfach Sozialisation auf beiden Seiten betreiben, damit es nicht zu so einer großen Sprachbarriere kommt, sage ich mal. Und die ist aber gegeben, ganz viele auch mit französischen Bulldoggen, Mops, die eher Schwierigkeiten haben in Sozialkontakten und eben auch sagen, ja, wo aber auch wieder das Thema Schmerzen dann dabei wäre, weil wenn ich von klein auf lerne, Spiel tut weh im Zweifel, wenn mich jemand berührt oder mal antitscht oder doch mal die Pfote drauflegt. Das sind wieder die Sachen, wo wir interpretieren müssen und uns nichts anderes bleibt, weil wir können keinen Fragebogen machen. Hast du vielleicht jetzt die Spielstunde oder diese Spielsituation auch negativ abgespeichert, weil es dir ein paar Mal wehgetan hat, weil dir jemand auf die Hüfte getitscht hat? Und, ne, das kann uns in der Form niemand sagen.
Oder hattest du Atemnot, als du hinterher gerannt bist?
Definitiv ist das ein Thema, was dazu zählt. Ja, die wollen ja, also ich finde, gerade bei den Frenchies sieht man das oft, ne? Die sind so muskulär und die wollen auch und die packen es nicht. Die packen es einfach nicht, je nach Temperatur dann natürlich auch.
Das ist ja auch ein klassisches Leiden, was keinen Schmerz macht. Gut, wenn Atemnot kurz vor Exitus ist, dann spürt man es natürlich am ganzen Körper, dass es wehtut. Ja, Hypoxie, ganz schrecklich. Aber Atemnot an sich, so das Gefühl, keine Luft zu bekommen, kann ja auch also von Unwohlsein bis zu Angst, am Schluss bis zu heftiger Panik, kann ja quasi das alle Stufen beinhalten. Und das ist ein klassisches Leiden, ja, so ähnlich wie Hunger, Durst oder eben auch jetzt so sozial abgeschnitten sein. Und das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Leiden nicht unbedingt bedeuten, dass es auch wehtun muss. Leiden sind wirklich auch Erfahrungen, die, also ganz klassisches Leiden ist eine Erfahrung wie Angst oder Panik zum Beispiel, Unwohlsein. Auch schon, ja, wenn es auch länger anhält. Ein kurzes Unwohlsein kann man streichen, das läuft unter Bagatelle, aber das muss dann einfach vorübergehend und kurz sein. Ja. Alles, was dann länger ist, ist dann auch schon, geht unter Leiden, ja.
Ja, und wenn man so geboren ist, ist es lang anhalten, weil es das Leben lang ist.
Klar.
Ganz klar. Jetzt sag doch nochmal ganz kurz so, wie kommt man eigentlich dazu, so tierärztlich so eine Qualzuchtkampagne anzufertigen? Weil ihr macht ja in dem Themenbereich gerade echt sehr, sehr viel. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz was zur Stabstelle sagen.
Ja, gern. Also die Stabstelle der Landestierschutzbeauftragten in Baden-Württemberg setzt sich ja zusammen aus unserer Landestierschutzbeauftragten, ne? Frau Dr. Stubenbord. Dann haben wir eine Juristin, die sich sehr tief ins Tierschutzrecht eingearbeitet hat. Dann haben wir eine tierärztliche Stelle eben. Und immer mal wieder gab es auch Projektstellen. Letztes Jahr hatten wir eben so eine besondere Projektstelle noch. Da kam eben auch eine tierärztliche Kollegin, die sich nochmal ganz tief mit dem Thema Qualzucht beschäftigt hat. Und der Unterschied eben jetzt von der Stabstelle, obwohl wir Amtstierärztinnen sind, im Gegensatz zum Veterinäramt, ist eben der, dass wir keine täglichen Fälle haben, wo wir rausfahren und einen Stall begutachten oder eine Hundehaltung oder wo wir einen Transport abfertigen, sondern dafür sind wir gar nicht mehr zuständig. Wir sind Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger. Wir machen, wir beraten auch Veterinärämter, wenn sie uns brauchen. Natürlich, unsere Aufgabe ist, das Ministerium zu beraten in Tierschutzfragen, ganz klar. Wir machen Pressearbeit. Wir bilden fort, also wir machen unglaublich viele Fortbildungen für eben Amtstierärzteschaft. Wir haben aber auch schon was für Bürgerinnen und Bürger gemacht, eben auch diese Fortbildung zum Thema Qualzucht, was vor allem auch für tiernahe Berufe interessant war, wie jetzt Tierarzt, also tiermedizinische Fachangestellte, aber auch alle möglichen, ja, Hundetrainerinnen, Hundetrainer, Hundefriseure. Wir hatten Mitarbeiter von Zoofachhandlungen, irgendwelche Menschen aus dem tiernahen Umfeld, ja. Und über diesen Fortbildungs- und eigentlich ja Bildungsbereich haben wir uns eben überlegt, dass wir jetzt mal in die Öffentlichkeitsarbeit Richtung Qualzuchtaufklärung gehen wollen. Und eben da auch, zum einen haben wir natürlich auch für Kolleginnen und Kollegen was angeboten, eben fachlich gute Fortbildung, einmal im Bereich Heimtiere, einmal ein Jahr später im Bereich landwirtschaftlich genutzter Tiere, kann man auch immer noch abrufen im Internet. Mhm. Aber dann haben wir eben gesagt, so, jetzt muss mal eine Kampagne her, damit wir schön was haben, was fachlich fundiert für Hundefreundinnen und Freunde und eben alle möglichen tiernahen Berufe ist, die mit Hunden, aber auch Katzen zu tun haben. Also wir haben ja auch, unser Film geht ja auch noch so ein bisschen auf die anderen Tierarten ein. Und dann haben wir eine Anfrage gehabt von der Kommunikationsdesignerin, die Lust hatte, eine Abschlussarbeit einem Tierschutzthema zu widmen. Und die hat gesagt, ich illustriere und ich so ein Herzensthema von mir ist Qualzucht. Und dann haben wir gesagt, herzlich willkommen, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt, das ist ja perfekt. Und dann haben wir da einfach Flyermaterial gemacht und schöne Illustrationen, die von uns begleitet wurden, so ein bisschen bisschen die Hundetypen erklärt, aber auch die, dann hat die auch ganz tolle Illustrationen von der Anatomie unten drunter gemacht, auch Zusammenhänge, Genetisches so ein bisschen gezeigt und da haben wir einfach gesagt, okay, das haben wir jetzt und das werden wir bundesweit an alle, die es möchten, eben verschicken, sodass man das in Wartezimmer legen kann, in irgendwelche Treffpunkte, an einfach Orte, wo man multiplizieren kann. Auch auf Veterinärämtern kann man das auslegen. Und ja, also das ist super. Wir haben dann echt eine gute Resonanz gehabt. Wir haben das dann noch in Fachzeitschriften veröffentlicht. Wir hatten es im Grünen Heinrich, wir hatten es im Amtstierärztlichen Dienst, im Praktischen Tierarzt. Und ja, dann sind wir ja noch auf Tour gegangen und haben eben in verschiedenen baden-württembergischen Tierheimen Vorträge gehalten und so kleine Seminare gemacht und das da auch nochmal angeboten. Und ja, wir würden auch gern das für größere Kliniken anbieten, dass wir da so ein bisschen die TFA-Schulen noch oder auch die Tierärztinnen und Tierärzte und dass wir da dann auch nochmal unser Flyer-Material zur Verfügung stellen. Und da einfach die Praxen unterstützen, weil die, für die ist das ja auch einfach ein alltägliches Thema und
Aufklärung.
Ja, und die von uns das Material bekommen haben, haben halt dann auch wirklich gesagt, Mensch, oh, wie gut, dass ich sowas hinlegen kann, dann muss ich mir nicht immer den Mund fusselig reden, weil wenn ich in jeder Sprechstunde über Qualzucht aufklären würde, dann würde jede Beratung bei mir 15 Minuten länger dauern einfach.
Ja, ja, klar. Voll cool. Und findet man die Flyer auch unter dem Link bei euch dann?
Ja, also Perfekt. Man kann bei uns auf die Homepage gehen und sich gerne diese Flyer runterladen. Man kann uns kontaktieren und wenn man irgendein Multiplikationsbusiness hat, was tiernah ist, dann schicken wir sowas auch zu. Aber wir stellen auch sehr, sehr gerne das digitale Material zur Verfügung, damit man sich das unter Umständen auch selber ausdruckt oder eben auch so digital auf der Praxis-Homepage zur Verfügung stellt.
Sehr cool. Ich sage nur Shownotes.
Ja.
Ich packe die Links da rein. Sehr gut.
Ja.
Du, da können wir doch jetzt super gut den Bogen auch dazu schlagen, dass man halt sich denkt, ja, ne, du hast gesagt, so umgangssprachlich wird es Qualzuchtparagraf genannt. Den gibt's ja schon lange im Gesetz. Aber man sieht ja immer noch super viele Tiere mit eindeutigen Qualzuchtmerkmalen auf der Straße, auf Social Media, ja, einfach überall. Und ich glaube, das schlägt den Bogen zu Aufklärung. Aber wie kommt das?
Ja, erstmal, also den Qualzuchtparagraphen, den gibt es schon seit dem letzten Jahrhundert.
Unglaublich.
Schon, ja, genau, 1986 war das und das sind jetzt dann bald 40 Jahre. Und wie man sieht, werden eben Tiere mit eindeutigen Merkmalen oder Extremtypen, muss man eigentlich sagen, ne? Mhm. Extremtypen doch auch immer beliebter oder ja. Ja, steigen im Trend, wenn man jetzt mal so die Top 10 der beliebtesten Rassen anschaut. Und ja, daran sieht man einfach, dass es zwar eine gesetzliche Grundlage gibt, aber dass die offenbar auch ein bisschen schwierig umzusetzen ist.
Das stelle ich mir vor, ja.
Ja, also grundsätzlich ist natürlich für die Einhaltung vom Tierschutzgesetz also als Kontrollinstanz das Veterinäramt da. Aber das Veterinäramt hat natürlich auch nicht alles auf dem Radar und kann auch nicht alles auf dem Radar haben. Also bei der Hundezucht in Deutschland ist es zum Beispiel einmal so, dass wir zum einen Zuchten haben, die von Veterinärämtern eben angeschaut werden oder die erlaubnispflichtig sind. Das ist dann eine sogenannte Erlaubnispflicht nach § 11 Tierschutzgesetz. Mhm. Das bedeutet einfach, wenn ich eine Hundezucht habe, muss ich, aber eben ab einer bestimmten Größe, wenn ich eine Hundezucht anmelden möchte, dann muss ich einen Antrag stellen, meine Zuverlässigkeit attestieren und muss eine Prüfung ablegen. Mhm. Und ich muss meine Räumlichkeiten zu Hause zeigen. Ich muss die Tiere zeigen, ob die gesund sind und ob eben auch mit den Reihen vom Züchterischen her und von der Gesundheit gezüchtet werden darf. Und der Gag ist aber, das gilt ab 3 fortpflanzungsfähigen Hündinnen. Das heißt, alles, was drunter liegt, das sind dann umgangssprachlich die sogenannten Hobbyzuchten.
Ja.
Manche sagen auch Hinterhofzuchten. Die können auch gut sein. Also das kann auch sein, dass man da auch wirklich, also ich will gar nicht alle über einen Kamm scheren, da gibt es auch wirklich verantwortungsvolle Menschen und die sich auch wirklich gut auskennen. Aber das ist natürlich auch ein Spielraum, dass man da züchtet halt einfach noch so.
Ja, ja.
Und das ist eben auf dem Radar von niemandem so richtig. Es sei denn, es gehen kranke Welpen hervor und irgendjemand zeigt es an und so wiederum findet es seinen Weg zum Veterinäramt. Aber das ist einfach was keinen automatischen Kontrollweg geht. Genau, also das ist das, was eben in Deutschland entstehen kann. Und dann haben wir ja, wie habe ich gesagt, ein gut funktionierendes europäisches Handelssystem.
Ja, so kann man es total positiv nett umschreiben.
Ja, genau, also sprich illegalen
Welpenhandel. Mhm.
Genau, der funktioniert gut und wir haben natürlich auch viel, was von außen reinkommt. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Also die Wege gibt's und die werden natürlich auch befeuert durch Social Media, durch Werbung, durch eben Darstellung von den Hunden mit entsprechenden Merkmalen, die im Trend liegen, die dann eben auch als zum einen als normal erachtet werden oder halt auch als wirklich schön
und süß und überhaupt.
Mhm. Genau, süß und hip und schön und ja.
Es ist also am Ende die Nachfrage, weil
total.
Ne, du sagst, klar, die Wege werden befeuert. Das heißt, ich hatte jetzt nämlich so im Kopf, es gibt ja durchaus schon, wo man sich denkt, oh, die sind Vorreiter, die verbieten zum Beispiel gewisse Rassen. Dänemark war es, oder?
Norwegen.
Norwegen war es, genau. Mhm. Mensch, siehst du. Norwegen, wo man sich dann denkt, Mensch, die verbieten das jetzt. Und irgendwie hat man dann sofort so, warum gibt es denn das bei uns nicht?
Mhm. Ja, also viele würden sich das wünschen, auch bei uns. Also weil es dann einfach für bestimmte Rassen einfacher wäre zu sagen, so, die sind so von Defekten betroffen, dass man da jetzt einfach einen Riegel vorschiebt und sagt, Zuchtverbot. Für eine explizite Rasse, aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich jetzt sage, ich verbiete jetzt die Rasse French Bulldog zum Beispiel, also in Norwegen, da ist die englische Bulldogge und der Cavalier King Charles Spaniel, die beiden, mit denen darf man nicht züchten. Wenn man jetzt bei uns sagen würde, okay, französische Bulldogge hat einfach zahlreiche Defekte und auch genetisch sind die bereits alle belegt, oder viele, dann könnte man immer noch hergehen und sagen, okay, dann mache ich doch jetzt einfach eine Kreuzung aus englischer Bulldogge und französischer Bulldogge und nenne es keine Ahnung, schwäbische Bulldogge.
So wie Retro-Mobs dann oder so, ne? Weil dann genau. So Rückzüchtungen gemacht werden.
Genau, Rückzüchtung ist nochmal ein anderes Thema. Rückzüchtung ist rein juristisch eigentlich nicht erlaubt, weil während dieser Rückzucht auch eben Tiere hervorgehen können, die von den Defekten betroffen sind und dementsprechend die Zucht derer nicht erlaubt ist. Man müsste dann eine sogenannte Kreuzungszucht oder Crossbreeding machen. Dann sieht der Hund aber nochmal ganz anders aus als Retro-Mobs. Das ist ja genau auch nochmal was. Aber was ich nur damit sagen will, ist, wenn man eine Rasse mit einem Rassenamen verbietet, dann gibt's halt eine neue Designerrasse. Es gibt ja auch diese völlig verrückt aussehenden American Bullies. Kennst du die? Die sieht man jetzt hier nicht so. Die sehen aus wie kleine Bodybuilder als Bulldoggen. Die sind einfach richtig tiefer gelegt, nochmal richtig muskulös. Das ist auch so eine neue Designerrasse und die sind eben nicht gesünder. Oder wenn ich jetzt auch eine französische Bulldogge mit einem Mops kreuze und du hast einen Frops, dann ist der nicht gesünder als ein Mops oder eine französische Bulldogge. Es kann sein, dass es sogar noch kränker ist und dann nennt sich das additive Zuchtpathologie und dann hat man auch nichts gewonnen. Deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn das Gesetz so konkretisiert ist oder so formuliert, dass man als Amtstierärztin gut und effektiv damit arbeiten kann, ja. Dass man
18.
Also am besten verbietet man konkret bestimmte Typen, wo man sagt, okay, man muss jetzt nicht nochmal von vorne beweisen in einem Gutachten, dass Kurzköpfigkeit zu Atemnot führt und dass das mit Leiden verbunden ist, sondern dass man einfach sagt, okay, Kurzköpfigkeit hat eben zur Folge, dass das Tier nicht kommunizieren kann artgemäß und dass es eben zu einem hohen Teil eben von Atemnot betroffen ist. Das kann man unter Leiden attestieren und dementsprechend kann man dann vielleicht ein Gutachten schneller erstellen oder dass man sagt, ein Tier, was keine Rute hat, hat diese und jene Folgen und dementsprechend ist Leiden zu attestieren und nicht in Frage zu stellen oder genau, dass man sagt.
Macht total Sinn.
Ja. Ab dem ersten Kaiserschnitt, der deswegen passiert ist, weil der Kopf des Welpen zu groß für den Beckenausgang ist, was ja auch bei den ganzen Bullies oder häufig der Fall ist.
Ja.
Ab dem ersten Kaiserschnitt ist eben ein Schaden zu attestieren, der zuchtbedingt ist, ne, ein körperlicher Schaden. Und dass man zum Beispiel auch mit der Zucht solcher Tiere wartet, bevor überhaupt, also dass man eben rechtzeitig weiß und attestieren kann, was für Langzeitschäden zum Beispiel rauskommen. Hat derjenige jetzt möglicherweise einen Bandscheibenvorfall? Liegen da irgendwelche Missbildungen vor? Kommt es vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit noch zu irgendwelchen Verkalkungen, die viel früher eintreten als bei anderen Tieren im Knorpelgewebe? Und ja.
Ja, das kommt ja noch hinzu, dass sich einiges dann erst später auch ausbildet. Ja,
das sind die sogenannten Late-Onset-Defekte.
Wie ist es eigentlich in Deutschland? War da jetzt nicht irgendwas auch in Absprache, dass sich was angepasst werden soll gesetzlich?
Ja, also das ganze Tierschutzgesetz sollte novelliert werden. Das war ja jetzt in aller Munde, vor allem letztes Jahr. Da haben ja auch ganz, ganz viele Menschen dran mitgearbeitet und das versucht auf den Weg zu bringen. Jetzt gab es einen Regierungsbruch und deswegen ist das Tierschutzgesetz eben so nicht verwirklicht worden. Genau, da hätte es im Bereich der Qualzucht oder ja eben der Bekämpfung von Qualzucht ein paar Neuerungen geben sollen, die zum einen den Handel betreffen und aber auch das Ganze ein bisschen hätte konkreter machen sollen, um die Arbeit eben, wie ich schon gesagt habe, auf den Veterinärämtern zu erleichtern. Und ansonsten hätte es natürlich auch noch viele andere Änderungen geben sollen, jetzt abseits von Qualzucht, klar, aber das wäre schon auch ein großer Punkt gewesen.
Ja, okay, das kommt jetzt leider nicht zustande, aber du sagst jetzt für die Veterinärämter und Behörden, es ist ja super, super schwierig, gerade wenn ich mir jetzt so eine Eindämmung vorstelle, weil tatsächlich, wie du jetzt erklärt hast, das ist wirklich was man sich gar nicht so vorstellt. Man hat damals gehört, okay, Norwegen hat das jetzt beschlossen und dann hat man sich gedacht, Mensch, wieso gibt's das bei uns nicht? Aber was du jetzt erklärt hast, ist ja völlig logisch, dass das extrem schwierig ist. Und dann weiß ich natürlich auch um den Personalmangel in Veterinärämtern und wie schwierig das überhaupt ist, da überall, ja, ich sag mal, den Job ausführen zu können und
dann so eine Eindämmung. Ich hatte das letztes Jahr mitbekommen. Ich bin ja in der Hütehundszene natürlich durch meine Hütehunde so drin und habe dann nur mitgekriegt, wie normal es quasi schon ist, dass Zuchtstätten in Polen irgendwelche Höfe haben, wo sie dann einige ihrer Hündinnen halten und dann in Deutschland nur zwei, damit sie den Elfer gar nicht machen müssen. Und das, was sie in Deutschland haben, sieht ganz nett aus, wie so ein Häuschen. Und dann machen sich die Leute erst im Nachhinein Gedanken, dass das farblich gar nicht so passen kann, dass das die Elterntiere sind. Und da wurde jetzt jemand ja gefunden, der in Polen, ich glaube, ich habe mitgekriegt, 9 Höfe hatte, die alle bis zum Anschlag voll waren mit Hütehunden und immer fein in einem schönen, ja, in einer schönen Wohnsiedlung, in einem Haus in Deutschland die Welpen verkauft hat.
Das ist natürlich auch wirklich, sag ich mal, advanced, ja. Mhm. Also, das muss man erstmal checken. Ich sag mal, das ist auch nicht die Regel, aber ja.
Zum Glück nicht, nein, aber alleine, dass es sowas gibt und wenn man das dann mitkriegt, das ist einfach der helle Wahnsinn, was es für Möglichkeiten gibt und auf was für Ideen Menschen kommen, um diese Hunde zu verkaufen. Weil der Markt so groß ist und so gut ist. Und umso wichtiger finde ich dann sowas, was ihr da auf die Beine stellt und möchte das auch mit meiner Reichweite pushen, wie es irgendwie geht, weil Aufklärung und ja, man möchte an die Verantwortung und an die Vernunft der Menschen appellieren.
Ja, das ist natürlich auch total also wichtig, ja, was du da sagst. Also dieser Welpenverkauf, der hat ja auch echt Dimensionen angenommen, was du jetzt erzählst, ist einfach verrückt, ja. Also es gibt ja mittlerweile nicht mehr so viele klassische Situationen, dass jetzt auf dem Rasthof, auf dem Parkplatz die Tiere aus dem Kofferraum verkauft werden. Mittlerweile, Gott sei Dank, ist es auch irgendwie angekommen, dass das eben Welpenhandel ist und kein Tierschutz. Wenn die da sitzen, traurig gucken, dann ist es nicht rettend, sondern dann ist es den Wasser auf die Mühlen, genau. Aber dann gibt's nämlich noch den ganzen Bereich dazwischen, dass man eben gut aufpassen muss, dass man halt, sag ich mal, Tierschutzorganisationen gut von Welpenhandel und also solide Tierschutzorganisationen von Welpenhandel unterscheidet. Und da versuchen natürlich auch viele, so wie du das jetzt beschreibst, eben so integer rüberzukommen, obwohl sie in Wirklichkeit jetzt alle 2 Tage einen neuen Wurf Welpen in ihr Gartenhaus bringen und das Muttertier noch dabei ist. Aber da gibt es natürlich auch so ein paar Regeln, die man beachten kann. Bei guten Tierschutzorganisationen ist zum Beispiel so, also Faustregel, es muss möglich sein, die Welpen öfter zu sehen im Lauf ihrer Sozialisation. Es muss möglich sein, das Muttertier zu sehen. Also bei so einem klassischen Hundehandel ist das Muttertier oft gar nicht dabei. Es muss ein guter Vertrag zustande kommen. Es muss eine Webseite mit einem ordentlichen Impressum dabei sein. Und wenn du eine gute Tierschutzorganisation hast, dann setzen die sich auch im Herkunftsland, also wenn du jetzt beim Auslandstierschutz dir ein Tier adoptierst, dann müssen die sich auch im Herkunftsland irgendwie für Kastrationen einsetzen und es auch belegen. Und dann ist natürlich auch der ganze Gesundheitsstatus von dem Tier wichtig. Klar, auch da gibt's kriminelle Energie, da kann man Dinge fälschen und es ist auch dann
Papier ist geduldig.
Ja, das ist dann auch nicht den Käuferinnen und Käufern irgendwie anzulasten, wenn die sowas nicht erkennen können. Nee. Ja, aber es gibt schon so ein paar Grundregeln, auf die man achten kann und wo man einfach dann Hundehandel von einer guten, soliden Organisation unterscheiden kann. Ja. Ja, genau. Also da ist einfach Aufklärung und Sachkunde wichtig und deswegen wäre es auch manchmal schön, wenn wir eine sogenannte Sachkundepflicht hätten, bevor man sich einen Hund aneignet.
Mhm. Ja.
Umgangssprachlich Hundeführerschein, ne, da gibt es dann halt auch die Themen Sicherheit, Umgang mit dem Hund, welcher passt zu mir, welcher passt zu meiner Familie, welcher Typus, vielleicht auch welche Rasse oder auch welche Art von Mischling. Aber dass man da auch einfach sagt, was ist überhaupt ein gesundes Tier? Mit was für einem Tier werde ich mein Leben lang auch Spaß haben? Also gut, keine Garantie dafür.
Ne, auch die Mischlinge, hat man nie, na klar.
Mischlinge können krank werden oder einen Unfall haben. Aber wo ist es weniger vorprogrammiert, sage ich mal? Genau. Wo ist das Risiko geringer?
Ja, absolut. Bei Social Media und Qualzucht kann man da irgendwie sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Wo ist da die Problematik?
Hm. Es ist vieles erlaubt. Also wir haben ja einmal die Haltung von diesen Tieren ist erlaubt. Der Kauf von solchen Tieren ist erlaubt. Im Grunde ist sogar der Verkauf dieser Tiere erlaubt. Es ist die Darstellung der Tiere erlaubt. Es ist auch noch Werbung mit den Tieren erlaubt bei uns. Das wäre jetzt eine der Regelungen gewesen, die im Tierschutzgesetz im Neuen möglicherweise mit drin gewesen wären, dass die Werbung mit Qualzuchten verboten wird. Das, wie gesagt, ist jetzt alles erstmal zerfallen. In Österreich haben wir das schon. Die sind da ein bisschen weiter als wir. Da ist die Werbung mit Tieren, die eindeutige Defektzuchtmerkmale haben, verboten. Was wir in Deutschland machen können, ist, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen und sagen, bitte tut es nicht. Ja, ja. Da kann man sich auch bei uns, bei der Stabsstelle, einen Brief runterladen, der so ein paar Formulierungen drin hat. Wenn man jetzt irgendwo in Supermarkt XY sieht, dass ein Hundefutter zum Beispiel mit einer eindeutigen Rasse beworben wird, dann kann man einen freundlichen Brief schreiben und eben darauf aufmerksam machen und hoffen, ob sie vielleicht das Bild ersetzen. Einfach, dass es da weniger Darstellung gibt. Ansonsten kannst du natürlich im Internet oder auf Social Media die Misshandlung von Tieren unterbinden. Ja. Ja, da gibt es Methoden, da gibt es auch Kanäle, die können wir auch hier gerne verlinken, die erklären, wie sowas geht. Aber das ist halt auch nochmal, das geht eher in die Richtung aktive Misshandlung. Wenn wir jetzt einen Hund haben im Internet oder ein Video, wo wir sehen, dass, sage ich jetzt mal, eine englische Bulldogge, die ihr Leben lang an Atemnot leidet, wenn die jetzt im Sitzen einschläft und immer wieder, ne, also nur kurz zur Erklärung, es gibt Videos von kurzköpfigen Hunden, die im Sitzen einschlafen und es ist ein Symptom für extremen Schlafmangel, weil die Tiere eben oft im Liegen solche Atemnot haben, dass sie dann eben wieder aufwachen, weil sie dann Schlafapnoe haben und drohen zu ersticken. Deswegen sind die Tiere so übermüdet, dass sie eben im Alltag im Sitzen einschlafen. Und solche Videos werden dann eben gedreht und auf Social Media dargestellt und die werden dann als sehr süß empfunden, kriegen viele Likes, viele Kommentare und die Leute lesen und verstehen dieses Verhalten der Tiere einfach nicht richtig, weil sie den Hintergrund nicht wissen. Da kann man natürlich auch versuchen, das über gewisse Wege zu blockieren, aber im Grunde braucht es einfach solide Aufklärung und Gegendarstellung und eben auch Leute, die dann auch mal das kommentieren oder auch die Verfasser und Verfasserinnen darauf aufmerksam machen, das doch bitte runterzunehmen, weil das einfach kein süßes, sondern ein sehr leidvolles Verhalten ist, was man da eben beobachten kann.
Ja. Du hast da was ganz Wichtiges gesagt, so einen netten Brief da hinschreiben oder eben einen Kommentar. Und das ist auch was, wo ich immer so ein bisschen appellieren möchte, dass Aufklärung eben nicht mit der Bratpfanne oder mit der Axt funktioniert. Ne? Dass ja gerade auf Social Media man ganz oft auch wirklich schon so die Seite hat, wo ich immer sage, Aktivismus und Aktionismus sollte man unterscheiden und so findet keine Aufklärung statt, wenn man Menschen beschämt oder beschimpft gar.
Ja. Also haben wir auch riesen Wert drauf gelegt bei unserer Kampagne, dass es eben auch eine Wissensvermittlung ist, weil ich bin überzeugt, und das bin ich wirklich, dass eigentlich niemand aktiv Tiere quälen möchte. Auch aus meiner ganzen Erfahrung auf dem Veterinäramt. Es gibt Verdrängungsmechanismen, es gibt gewisse Trends, die vielleicht auch mal überwiegen, die vielleicht auch gewisses Beiseiteschieben beinhalten. Es gibt einfach komplettes Unwissen auf vielen Ebenen. Aber dass jemand wirklich sagt, aktiv, ich lege mir ein Tier zu, ich möchte, dass es Atemnot hat und jetzt stelle ich es noch online, weil ich mich darüber lustig mache, das gibt es so nicht. Also
ein pathologisches, ich möchte Tiere misshandeln, ist mit Sicherheit nochmal was anderes, aber nicht in der breiten Masse, wie Menschen Tiere mit Qualzuchtmerkmalen haben. Absolut, da bin ich voll bei dir.
Also das gibt's, ich möchte es nicht kleinreden, man erlebt auf dem Veterinäramt alles, aber es ist aus Erfahrung eben der kleinste Anteil. Und das ist aber eigentlich auch gut und das ist auch eine schöne Erfahrung jetzt mit dieser Kampagne, dass man einfach sieht, hey, die Leute sind total interessiert, die freuen sich über Informationen, die möchten auch verstehen, was mit ihren Hunden los ist. Beispiel, diese Pomeranian-Besitzerinnen, die jahrelang einen Spießrutenlauf von Klinik zu Klinik hatten, weil sie sich wunderten, warum die Tiere plötzlich angefangen haben zu beißen, warum die immer den Kopf auf den Boden gerieben haben und kleine Purzelbäumchen geschlagen haben und einfach auch wesensverändert wurden. Bis die dann endlich mal im MRT waren und man gesehen hat, was da einfach los ist im Hirn, dass das Kleinhirn nicht in den Schädel passt und sie das dann verstanden haben und jetzt eben auch im Nachhinein sagen würden, so würde ich das mir jetzt nicht mehr zulegen. Also weil einfach mir das total leid tut für mein Tier. Klar. Und man hat ja auch jetzt keine gemeinsame schöne Zeit und es ist auch nicht toll, so oft zum Tierarzt zu müssen und da irgendwie zu gucken, dass das Tier noch einigermaßen Lebensqualität mit harten Schmerzmitteln hat. Das ist natürlich schon auch ein eigener Antrieb, aber es ist am Ende auch so, dass man empathisch mit seinem Tier ist und nicht möchte, dass es leidet. Und da ist halt wichtig, dass man den Leuten was an die Hand gibt.
Ja, sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, mach mal, wünsch dir was. Was würdest du gerne zur Verfügung haben? Was müsste sich ändern, damit einfach in Zukunft Qualzucht besser in den Griff zu bekommen wäre?
Ja, da gibt es eigentlich vier große Pfeiler. Der erste ist, wir brauchen gut ausgestattete Veterinärämter mit genügend Personal und dass sie eben mit ordentlichen, konkreten Gesetzen arbeiten können. Ja. Mhm. Und das, da gehört eben auch dazu, dass möglicherweise Zuchten schon bei einer fortpflanzungsfähigen Hündin anfangen, dass man da eben auch schon drauf schaut, das wäre sinnvoll. Aber wie gesagt, dafür braucht man auch wirklich Personal.
Klar.
Der zweite Pfeiler sind eben die Gesetze und alles, also quasi die Grundlage von allem, was dann am Schluss für den Tierschutz möglich gemacht werden kann. Ja, hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man eben nicht für jedes Tier ein frisches Gutachten schreiben muss, sondern dass das einfach ein bisschen einfacher und klarer und konkreter funktioniert. Ja. Dann das dritte Thema ist Bildung. Dazu gehört eben, was wir jetzt gerade schon hatten, einmal die Aufklärungsarbeit, dass man eben der Bevölkerung ein gut übersetztes tiermedizinisches Wissen einfach für alle gut verständlich an die Hand gibt, dass man es möglicherweise auch schon in der Schule integriert, auf einfach positive Art Verständnis für Tiere schult. Da gehört noch nicht mal nur die Aufklärung über Qualzucht dazu, sondern auch, wie verhalten sich Tiere, wie interagieren die sozial normal und wie verhalten die sich normal, wie bewegen sie sich normal, dass man einfach auch den Normalzustand wieder besser unterscheiden kann von einem Krankzustand oder von einem wirklich abweichenden, deformierten Zustand. Zur Bildung gehört auch die Prägung von uns als Bevölkerung. Welche Bilder sehen wir jeden Tag, zum Beispiel auf Social Media? Ja. Sind es langschnäuzige Hunde, die eher ein bisschen aussehen wie, Mischlinge, Urhunde mit normalem Farbtyp, sprich Wolf. Also Wolf ist natürlich auch schon weit weg von unserem Hund, aber ja, was ist noch normal? Meinst, ja. Miniatur, Riesenwuchs oder irgendwas dazwischen. Also ganz wichtig, was ich vergessen hatte noch zum Thema Gesetze, ist natürlich Haltung, Handel, Zucht. Also die Zucht ist ja schon im Grunde verboten. Man müsste eben noch ganz viel am Handel ändern, ja, dass eben der Online-Handel eingedämmt wird mit Tieren, die eindeutige Merkmale haben. Und das müsste halt nicht nur deutschlandweit passieren, sondern da muss man da wirklich ein bisschen über den Tellerrand gucken, dass man da auf EU-Ebene was hinkriegt. Und Und der vierte Pfeiler ist eben auch die Zucht an sich. Es wäre natürlich super wünschenswert, wenn auch die Verbände noch stärker in die Richtung gehen, Gesundheit vor Optik in den Mittelpunkt zu stellen.
Mhm. Riesig wichtiges Thema, kann ich nur ganz, ganz arg unterschreiben. Und auch das, was du gesagt hast mit dem Hundeführerschein, ne? Das Wissen vorab quasi und dann erst sich nach einem Hund umschauen können. Ja,
total.
Absolut, absolut.
Ja, das gehört zum Beispiel auch zum Pfeiler Bildung, ne? Also
ja.
Bildung auf Social Media, Bildung in der Schule, Bildung für die Bevölkerung, was sie sich selber holen kann, aber auch Bildung konkret, wenn ich mir ein Haustier zulegen möchte, dass es so eine Art Verpflichtung gibt, sich davor mal kurz ein bisschen zu bilden.
Ja. Findest du es überhaupt noch zeitgemäß, Hunderassen zu züchten? Ich habe letztes Jahr mal, oh Gott, da hätte ich aber noch gefühlt 5 weitere Folgen machen können. Ich habe 2 Folgen gemacht über eben Adoption oder Kauf von Hund. Mhm. Und bin da auch so irgendwann dann schon so in diese philosophischen Ecken abgedriftet, ob das noch zeitgemäß ist, Hunde überhaupt zu züchten. Gerade wenn wir jetzt auch an die Ressourcen unserer Welt denken, Klimawandel, ne, das gehört da ja dann irgendwie auch alles dazu. Aber so grundsätzlich dieses, man züchtet Tiere, um Liebhabern das Zusammenleben mit speziellen Hunden zu ermöglichen, weil ganz wirklich, ne, wie viele werden wirklich noch gebraucht in ihrem Job, für den sie gezüchtet wurden. Das ist ja der geringste Anteil. Also natürlich gibt es durchaus noch Hunde, die ihren Job haben, ne, und genau auch dafür gezüchtet wurden, aber das ist ja ein verschwindend geringer Anteil.
Das ist eine Frage, die kann man bis hin zum Philosophischen wahrscheinlich beantworten. Klar, also früher gab es Hunde, das waren Wachhunde auf dem Hof, das waren Hütehunde, das waren irgendwelche Bergrettungshunde. Gut, die hat man immer noch, aber heute ist halt auch vieles ersetzt. Und die hatten richtig ihre Jobs. Es gibt auch heute noch Hunde mit Jobs, ja. Also wir haben immer noch
Jagdhunde, Hütehunde, sowas, gell?
Genau, wir haben Schutzhunde oder eben Polizeistaffel, wir haben irgendwelche Trümmersuchhunde. Aber das ist natürlich viel weniger geworden, ja. Und heute hat sich das so ein bisschen geändert in die Richtung, dass sie schon einen Job in Anführungsstrichen haben, aber die Menschen vereinsamen halt und haben die Hunde als Sozialpartner, als Kinderersatz, als Wesen, um das man sich kümmert, mit dem man in einem Haushalt lebt und an dem man vielleicht auch ganz arg hängt und an dem auch so eine psychische Stabilität vielleicht auch manchmal hängt. Ja, das hat sich ja total gewandelt. Also man lebt jetzt halt nicht mehr in Großfamilien, man lebt jetzt total oft in Single-Haushalten. Und was haben die Leute? Die haben oft einen Hund. Und dementsprechend ist... kann ich mir das gar nicht anmaßen zu sagen, braucht es das oder braucht es das nicht? Also die Frage ist vielleicht eher, müssen wir noch auf die Art züchten, wie wir es bisher gemacht haben, oder gibt es nicht schon genug? Die Frage finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn man jetzt mal guckt, wie viel Hundeüberschuss es überall auf der Welt gibt, und klar, dann könnte man sich natürlich schon überlegen, hey, wenn man das jetzt mal irgendwie so verteilen würde und gucken würde, dass man da, ein bisschen eine Balance reinbringt, dann wäre auch schon ziemlich viel geholfen. Also dann wäre das auch eine Win-Win-Situation. Aber wir haben ja auch dieses Riesending, dass Auslandsadoption auch nicht immer so easy ist. Also wir haben teilweise super gut sozialisierte Hunde, die man von dort holt, aber oft ist halt auch die Katze im Sack, der Hund im Sack, das weißt du bestimmt auch oder sogar besser, weiß ich nicht jetzt aus deiner Warte, aber Hunde, die ohne Menschenkontakt aufgewachsen sind oder jetzt aus vielleicht aus Welpenzuchten kommen, jetzt aus dem Ausland, die wenig Sozialisierung hatten, das können halt für immer super verhaltensauffällige, schwierige Hunde sein, die dann am Ende nur hier eine Ehrenrunde drehen und im Tierheim landen. Und damit ist auch niemandem geholfen. Keinem Mensch, keinem Tierheim und auch nicht dem Tier am Ende. Wenn das jetzt Tiere waren, die im Menschenkontakt waren und in super sozialen Gruppen gelebt haben, dann können das ganz, ganz tolle Hunde sein. Ja, aber ich kann mir auch nicht anmaßen, ob jemand jetzt eher sich einen Rassehund holt oder einen Mix. Das Beste ist eigentlich vorher zu schauen, was passt zu mir, was ist solide und was bleibt auch bei mir? Das ist vielleicht eher die Frage.
Und ich finde auch, was ist die Intention? Du hast es gerade eh schon angesprochen, ne? Was so Gründe sind für Hundehaltung. Gibt es ja auch mannigfaltige Gründe, aber auch das gehört so ein bisschen dazu, finde ich, dass man sich überlegt und wirklich reflektiert und ganz ehrlich, authentisch dazu sich ist und sich überlegt, was soll dieser Hund für eine Rolle einnehmen? Warum brauche ich eigentlich einen Hund und warum genau diesen Hund? Ja, was soll dieser Hund da erfüllen? Und klar, du sagst es schon, diese Ehrenrunde von Tierschutzhunden, die angepriesen wurden als kinderfreundlich, jagt nicht, und dann sind das Hunde, die in der Ecke sitzen und sobald sich menschliche Augen auf ihn richten, kotet er unter sich vor Panik. Es ist mittlerweile tatsächlich leider
alltäglich geworden bei mir im Job. Und ja, die landen dann bei uns in den überfüllten Tierheimen, beziehungsweise landen da nicht, weil die Tierheime überfüllt sind und gar nichts mehr aufnehmen können. Das ist ein ganz großes Thema.
Das ist ja sowieso die größte Katastrophe im Moment. Wirklich ein
Chaos-Thema, ja.
Das ist vor allem auch dem Corona-Boom geschuldet. Ja. Und anhand dem kann man auch sehen, dass eben vor ein paar Jahren, als die Corona-Zeit war, sich viele Leute eben Hunde zugelegt haben und ein bisschen eine Fehlkalkulation möglicherweise gemacht haben, weil sie dann doch nicht den Zeitrahmen richtig abgesteckt haben, was es bedeutet, wie lange lebt so ein Tier, was muss ich dem Tier entgegenbringen, wie viel kostet es dann am Ende, vielleicht an Finanzen, aber auch an Zeit und Mühe und kann ich das für das ganze Leben dieses Tieres auch verantwortungsvoll entgegenbringen und ja, genau, also die Situation ist in den Tierheimen eben jetzt durch diesen Boom so hochgekocht und daran sieht man dann halt auch, dass an vielen Stellen die Kalkulation nicht ganz zugetroffen hat und die Hunde eben abgegeben wurden. Und das ist zum einen für die Leute schwierig, die du jetzt hast, die sagen, oh Mann, ich habe jetzt da einen ganz schwierigen Hund. Das geht einfach nicht in der Familie. Mhm. Aber ich kann dir aus meiner Warte und aus meinem Insiderwissen auch sagen, es gibt ganz, ganz viele verzweifelte Veterinärämter, die müssten irgendwelche Haltungen, die auch wirklich so vernachlässigt sind, dass man die Tiere fortnehmen muss, eigentlich auflösen. Und haben dann echt Probleme, die Tiere unterzubringen. Also die wenden sich dann auch manchmal an uns, dass wir so versuchen, Bundesland intern zu vermitteln, dass man irgendwo weiter weg eine Stelle findet. Aber das ist nicht mehr so einfach, dass man es im Tierheim nebenan unterbringt. Das ist oft einfach nicht mehr möglich. Und da geht es wirklich dann um brennende Fälle, die wir nicht bearbeitet kriegen.
Absolut. Ja, das ist echt ein Thema. Da könnten wir jetzt noch vom Hundertsten ins Tausendste kommen, glaube ich. Aber jetzt mal zurück zum Qualzuchtthema. Ich fand's super, dass du da so viele Infos mitgebracht hast, eben auch warum bei uns die Gesetze doch auch nicht so konkret sind und dass das eigentlich ja auch gut ist in manchen Dingen, gell? Dass es auch Vorteile hat zu sagen, ich verbiete jetzt nicht nur schlichtweg diese Rasse, weil gerade bei uns, ja, man müsste europaweit, also dieser Fall, der da in Polen war, der hat da bei mir auch nochmal sehr viel ausgelöst, sage ich mal, dass ich auch geguckt und recherchiert habe und ins Rabbit Hole gefallen bin, was da so teilweise passiert. Und wie leicht es doch ist, dass Leute, die quasi in Österreich oder Deutschland ein Zuchtverbot ausgesprochen bekommen haben, weil sie hier auffällig waren, dann sagen, ja, dann mache ich halt in Polen die Zucht auf und verkaufe die hier einfach nur über Kleinanzeigen. Das ist echt heftig. Hellig
verrückt. Ja, echt heftig, ja.
Genau, also von daher absolut richtig. Europaweit, das ist so, bei uns mit den vielen Grenzen ist das super easy, da ja dann eben doch quasi den Handel boomen zu lassen. Und am Ende bleibt, es ist die Aufklärung und die Verantwortung der Menschen. Das ist also dieses Wissen, was her muss, damit man gute Entscheidungen fällen kann für so ein Lebewesen, was man das ganze Leben begleitet.
Ja, total. Und da kann ich auch nur noch mal sagen, die Leute können sich auch wirklich super informieren bei Profilen wie zum Beispiel dem Deutschen Tierschutzbund. Da gibt es ganz viel Hinweise. Mhm. Also es ist auch wirklich groß, sowohl auf der Homepage als auch auf Social Media. Kann man schauen, wie unterscheide ich Hundehandel von einer soliden Tierschutzorganisation. Wir haben das von der Stabstelle auf unserem Instagram-Account, kann man das nachschauen. Wir haben das Qualzucht-Evidenznetzwerk, ganz wichtig, was uns super viele Informationen gibt und Merkblätter zu verschiedenen Rassen, wo man einfach vorher mal reinschauen kann, wer ist von was betroffen, was sind so die gängigen Defekte und Probleme und wo kann ich noch weiterführende Links finden. Da sind Filme und alle möglichen eben Aufklärungsmedien auch nochmal eingestellt. Das können wir gern auch noch unten verlinken, ganz wichtig. Also das ist in Deutschland so das führende Netzwerk, was Qualzuchtaufklärung angeht. Und ja, also ich würde auch immer so, was Aufklärung oder was Eigeninformation angeht, den Tipp geben. Schaut euch einfach die Profile, die Homepages, also auf sozialen Netzwerken die Accounts von Tierärztinnen und Tierärzten an. Ja, also das sind auch Influencer teilweise, aber das sind die mit der soliden Ausbildung. Ich würde einfach immer dazu raten, jemanden mit so einem gewissen Background zu wählen. Ja,
Ja, und es ist tatsächlich, wenn man da so sagen darf, auf Social Media, wenn Tiervermehrer, die wirklich denen schlichtweg ums Geld geht und denen egal ist, wie es den Tieren davor und danach geht, die Namen eingibt und sich da ein bisschen Mühe gibt, in irgendwelchen Gruppen zu gucken, dann findet man da mannigfaltige Infos von vornherein, dass man erst gar nicht auf diese Leute reinfällt. Das ist tatsächlich so. Also auch da, klar, kann man jetzt im Nachhinein sagen, dieser Name da von dieser Züchterin in Polen zum Beispiel, der war überall bekannt, also in jeder Hütehundgruppe auf Social Media. Das heißt, sich da auch wieder vorab informieren, bevor man Geld ausgibt. Mhm. Also kann ich immer nur wieder zu raten.
Ja, total.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Mariana. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen reingebracht. Alle Infos kommen in die Shownotes, damit man sich eben auch noch mehr Infos holen kann und vor allem verbreiten kann. So gut es geht, nutzt eure Reichweite, egal wie klein oder groß sie ist, damit das immer, immer mehr Menschen hören, lesen und verstehen, was mit ihren Tieren da los ist.
Ja, genau, hören und weitersagen.
Vielen Dank für deine Zeit.
Bis ja, dann. Ich danke dir, liebe Janie. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war ganz, ganz schön, mit dir zu sprechen.
Ja, super. Bis dann. Tschüss.
Ciao.